1958 bin ich in Benefeld zur Schule gegangen. Damals lag der Krieg ungefähr so weit zurück wie jetzt die Wiedervereinigung. Der Krieg, die Nachkriegszeit, auch die Kriegszeit überhaupt waren allgegenwärtig. Sie war in den Menschen gegenwärtig, die Lehrer waren, die zum Teil stark von ihren Kriegserlebnissen geprägt waren. In Benefeld ganz besonders durch das Schulgebäude, aber auch durch die Umgebung. Die sogenannte Eibja, ein abgesperrtes Gebiet mit unterirdischen Bunkern und Minen, die darin noch lagen. Der Zaun dieses viele Quadratkilometer großen Geländes grenzte unmittelbar an das Schulgelände heran. Das war für uns eine ganz selbstverständliche Realität, ebenso wie die chemische Fabrik Wolf & Co. in der unmittelbaren Nachbarschaft, die völlig ungefiltert ihre gesamten Chemikalien in das Flüsschen, das auch durch das Schulgelände floss, hinein hat laufen lassen, sodass die Bomlitz mal blau, mal rot, mal grün, mal gelb gewesen ist, furchtbar gestunken hat. Also die dunkle Seite dieser Zeit war in dieser so scheinbar heilen Insel ganz direkt erlebbar. Gleichzeitig waren Lehrer da, die von der Kriegszeit geprägt waren und die wirklich von dem Impuls beseelt waren, jetzt etwas aufzubauen und eine Gemeinschaft aufzubauen, eine Pädagogik aufzubauen, die die Schüler in eine andere Zukunft führen sollte. Und das ist das, was ich, wenn ich mich unmittelbar erinnere an diese Zeit, erinnere ich diese unglaublich brennenden, fantasievollen, schöpferischen, originellen Lehrer. Und das andere ist eine Ebene, die mache ich mir jetzt klar. Die habe ich damals als eine ganz das große Selbstverständlichkeit. Wie, ebenso wie es für mich selbstverständlich war, dass meine Mutter mehrere Male am Tag zu weinen anfing, weil ihr klar wurde, dass ihr Bruder vermisst war. Das war für uns Kinder mehr so wie Wetter. Mama weint wieder. Im Nachhinein wird mir die ungeheure Tragik, die dahinter liegt, erst bewusst.
Zuständig für Umwege. Elmar Lamson, der Komponist, Phänomenologe und Lehrer. Ein Feature von Guido Graf.
Freie Waldorfschule Landschulheim, Benefeld. Dort war der Vater Lehrer und dort ist er selbst zur Schule gegangen. Eine Waldorfschule in der Lüneburger Heide, kurz nach dem Krieg gegründet. Das Gebäude diente zuvor als Verwaltung einer riesigen Munitionsfabrik mit Tausenden von Zwangsarbeitern. Der ganze Ort war nur für diese Fabrik entstanden. Ein unwirklicher Ort und eine Schule als Insel darin.
Also Benefeld in den 60er Jahren war in der Tat wirklich eine Insel. Da war schon über die Straße zu gehen und zum damals hieß das Konsum, der Laden, der auf der anderen Straßenseite war, das war schon die Außenwelt. Da kam man in eine andere Welt oder die nur wenige hundert Meter entfernte Volksschule war aus der Innensicht eines Benefelder Waldorfschülers eine andere Welt. Ich habe sehr viel profitiert von dieser Abgeschlossenheit, weil es auch einfach es war schlicht eine gute Schule. Es waren sehr gute Lehrer, es gab sehr guten Unterricht, es waren Lehrer, die auch als Forscher, als Künstler unterwegs waren. Das habe ich sehr genossen. Ich habe schon sehr schnell in der Oberstufe, eigentlich sehr schnell in meiner Schulzeit, dieses Inseldasein als problematisch empfunden. Problematisch ist fast schon zu viel gesagt. Ich habe das immer mit Humor genommen. Kann auch sein dadurch, weil mein Vater, meine Eltern waren einfach sehr offene, weltoffene und Menschen, die dazu auch eher eine humorvoll-ironische Einstellung hatten und diese Seite der Benefelder Innenwelt nicht gerade gestärkt haben und uns einen normalen Blick auf Medien, einen normalen Blick auf kulturelle Erscheinungen der sogenannten Außenwelt vermittelt haben, wie sie das die Schule sonst nicht getan hätte. Insofern habe ich immer das Gefühl, ich komme aus einer sehr eindeutig und klar geprägten Kultur. Und das habe ich nie als einen Nachteil empfunden, weil man, wenn man innerlich wirklich klar verortet ist an einer bestimmten Stelle, einen Ausgangspunkt hat, sich allen neuen Begegnungen zuzuwenden, die dann so im Leben auf mich zukommen.
Humanität, kulturelle Substanz, Ernsthaftigkeit in der Arbeit und vor allem Toleranz, das sind die Werte, auf die Lamson seine Herkunft begründet.
1952 wurde Elmar Lamson in Koblenz geboren. Sein Vater war Waldorflehrer für Chemie und Biologie.
Alle Lehrer haben eigentlich die Schule als ein lebendiges Umfeld aufgefasst, in dem sie ja, gelebt und gearbeitet haben. Und diese Durchdringung von in einer konzeptionellen, ideellen Ebene mit praktischen Fragen der Lebensgestaltung, die habe ich sozusagen mit der Muttermilch in diesem Schulumfeld aufgesogen. Und das ist mir auch für mein ganzes Leben lang wichtig geblieben. Ich bin in Benefeld in die Schule gegangen in den 60er Jahren. Und in dieser Zeit war die Benefelder Schule eine Schule, die in den wesentlichen Feldern sehr interessant besetzt war. Das waren vor allen Dingen die beiden Musiklehrer Alois Künstler und Heiner Ruhland, die in ihrer, jeder in seiner Weise eine wirklich herausragende Gestalten waren. Das waren aber auch andere Lehrer, wie zum Beispiel Ortwin Pennemann, der Mallehrer, Kunstgeschichtslehrer. Und alle diese Lehrerpersönlichkeiten in Benefeld hatten eine ganz besondere und ganz enge Beziehung zur Anthroposophie. Und sie haben alle in ihrer Art Anthroposophie gelebt, was in meiner Empfindung als Kind sich so angefühlt hat, dass es erstens Menschen waren, die für das, was sie für richtig fanden, wirklich gebrannt haben. Und dass für sie eigentlich die Schule ein Lebensfeld war.
Alois Künstler. Fast 30 Jahre war er als Musiklehrer an der Freien Waldorfschule Benefeld tätig. Vor allem Instrumental- und Vokalstücke komponierte Künstler, die sich immer wieder auf Naturthemen und die einzelnen christlichen Jahresfeste beziehen. Nach wie vor finden seine Werke im therapeutischen und pädagogischen Bereich viel Anwendung.
Durch Alois Künstler habe ich das Gefühl, eine innere Verankerung in der Volksmusik zu haben. Ich habe das Gefühl, ich habe eine ganz authentische musikalische Kindheit gehabt. Alois Künstler war ein wirklich ein hervorragender Musiker, als Geiger, als Sänger, als Komponist. So ein Vorbild zu haben, der in seinen Musikstunden mit neuen Liedern kam. Es war für uns eine Selbstverständlichkeit, dass Musik die Musik von Alois Künstler war. Das war die Musik überhaupt. Das war nicht die Musik von Alois Künstler, sondern das war Musik. Und sie quoll mit einer großen Selbstverständlichkeit aus ihm heraus, so ähnlich wie man das in Kulturen noch kennt, wie sie zum Beispiel Bartok in den ungarischen Bauerndörfern gekannt hat, wo es richtige, originäre Volksmusik gegeben hat. Und so empfinde ich mich durch Alois Künstler verankert in einer ganz authentischen, originellen Musikkultur.
Quellen der Authentizität, wie Lamson sie in der gegenwärtigen Musikkultur vor allem in außereuropäischen Ländern wahrnimmt. Die mitteleuropäische Szene hat im 20. Jahrhundert andere Wege eingeschlagen.
Erziehung, Bildung, Entwicklung von Neuem, von Zukunft. Elmar Lamson, dem Komponisten, dem engagierten Hochschullehrer und Vordenker in Bildungsfragen, liegt außerordentlich viel daran, die Verbindung zu authentischen Quellen zu halten.
Und wir hatten halt in Benefeld das Glück, dass das so unkompliziert und so zentral in das Benefelder Schulleben eingeflochten war. Alle Feste, der Tageslauf war von diesen musikalischen Ereignissen geprägt. Und ich habe das halt in meiner Kindheit wirklich aufgesogen. Das war wirklich meine Welt. Und dann hatte ich das Glück, dass dann in der Oberstufe ein Musiker kam, Heiner Ruhland, der dann für das Alter, in dem es dann darum ging, sich wirklich intellektuell und anders bewusst mit Musik auseinanderzusetzen, den entsprechenden Stoff gegeben hat. Und das Lernen bei Ruhland war eben auch nicht ein Belehrtwerden, sondern ein Teilnehmen an seiner eigenen forschenden und künstlerischen Entwicklung.
Beat- und Rockmusik hat Lamson in den 60er Jahren nur am Rande wahrgenommen, beim Schützenfest im Dorf, aus den Zimmern der Internatsschüler.
Mich hat besonders in meiner Jugend alles das interessiert, worum man sich wirklich bemühen musste. Ich war schon sehr einseitig fokussiert auf Musik. Ich habe den ganzen Tag Geige geübt und komponiert und in meiner eigenen, auch sehr versponnen und sehr, sehr abgeschlossen in meiner eigenen musikalischen Welt gelebt, die mich interessiert hat. Und das andere war für mich völlig uninteressant.
Bis 1980 studierte Lamson an der Hochschule für Musik und Theater Hannover Komposition bei Alfred Körpen sowie Violine. Nach dem Studium unterrichtete Lamson Musik an der Eurythmie-Schule Hamburg, arbeitete immer mehr als Komponist, hielt Vorträge über zeitgenössische Musik und wurde als Dirigent tätig. Er gründete ein Orchester für die Eurythmie-Bühne, das bald als eigenständige Institution, als Orchesterakademie Hamburg, Konzertprogramme in ganz Europa aufführte.
In all diesen vielfältigen Aktivitäten hat sich Elmar Lamson in seiner kompositorischen Tätigkeit darauf konzentriert, durch die Konfrontation unauflöslicher Gegensätze eine Kultur des intensiven Hörens zu stärken.
An der Qualität des Hörens entscheidet sich für mich, ob es mich interessiert. Darüber hinaus habe ich kein Bedürfnis, Grenzen zu ziehen. Warum sollen nicht andere Menschen Musik zur Unterhaltung oder als Background oder wie auch immer hören? Mich interessieren die Bewusstseinsgrade des Hörens und die Art, wie Musik einem bewussten Hören etwas entgegenbringt, wie sie kommuniziert, wie sie sich erschließt, wie viele Dimensionen sie in sich hat. Da fängt es für mich an, interessant zu werden. Aber egal aus welche stilistische Herkunft sie hat.
Lernen, wie man hört. Hören ist für Elmar Lamson ein kreativer Akt. Indem man hört, entsteht etwas Neues. Das kann leicht sein und das kann wie von selbst geschehen. Doch es kommt noch etwas hinzu.
Für mich gehört zu einem kulturellen, zu einem musikalischen Leben die innere Intensität und die Tatsache, dass es eine innere Anstrengung ist und dass es eine Welt ist, die Widerstände gibt, in der man sich Widerständen stellen muss, diese Widerstände überwinden kann, in der es etwas zu erobern, zu erarbeiten geht, ein Teil einer echten, im richtig strengen und gut verstandenen Sinne, einer intelligenten und intellektuellen Kultur. Ein musikalisches Hören unterläuft oder versucht immer, das gegenständliche Hören zu unterlaufen. Also wenn Sie irgendein Knacken hören, dann werden Sie das unmittelbar mit der Vorstellung, dass da ein Ast knackt, verbinden. Wenn Sie eine Diele knatschen hören, dann sehen Sie einen Fußboden vor sich. Das Alltagshören bringt das Hören immer ganz schnell in Verbindung mit Vorstellungen, räumlichen Vorstellungen der sichtbaren Welt. Nehmen wir das Beispiel einer knarrenden Diele. Es wäre die Herausforderung, das Knarren, den Klang des Knarrens durch das Hören, durch die Inszenierung dieses Klanges, so zu gestalten, dass ich das Alltagshören unterlaufen kann und im Hören auch gleichzeitig ein Stückchen von dem Hören mithöre. Das heißt, dass ich mein Bewusstsein in einer ganz radikalen Art mit der Zeit in Verbindung bringe. Ein Hörbewusstsein, das sich von der selbstverständlichen, automatischen, normalen Verbindung mit dem räumlichen Bewusstsein ablöst und ein Bewusstsein von Zeit wird.
In einem derart radikalen Zeitbezug sieht Elmar Lamson den deutlichsten Unterschied vom Hören zum Sehen.
Das musikalische Hören verläuft nicht in der Zeit, sondern das schafft Zeit. Es gibt es gar nicht außerhalb der Zeit. Es gibt es nur als Zeit und nicht in der Zeit.
Im musikalischen Hören wird Zeit als Gleichzeitigkeit erfahrbar. Alles ist zugleich da. Und das eine tönt nicht ohne das andere. Und in der Gleichzeitigkeit entsteht ein Raum. Die Form eines Raums für das hörende Bewusstsein. Ein Raum in der Zeit.
Es entsteht eine ganze Welt von Farben, von Gerüchen, von taktilen Eindrücken, von sinnlichen Qualitätsanmutungen. Alles im Raum der Zeit. Aber es ist immer Zeit. Und man betritt dieses Feld der Musikalität darüber, dass man den selbstverständlichen Mix zwischen Raum und Zeit, den unser Alltagsbewusstsein ausmacht, zugunsten eines in diesem Sinne rein zeitlichen Bewusstseins, wie gesagt, unterläuft. Und dann, wenn man diese Ebene hat, kommen alle diese Elemente der Räumlichkeit, der anderen Sinneserfahrungen oder dieser Zeitstrom oder wie auch immer ich das nennen will, lädt sich auf mit all diesen anderen Dimensionen unseres Bewusstseins als musikalische Qualitäten.
Gewohnt aber sind wir in unserer Gesellschaft, Zeit als knappe Ressource zu verstehen. Im ökonomisierten Tageslauf wird Zeit zum Stück Gut. Zu viel davon schadet der Produktivität, zu wenig davon zu haben, gilt als Ausdruck mangelnder Effektivität.
Diese Perspektive will Elmar Lamson nicht einnehmen.
Ich habe so viel Erfahrung und so viele Begegnungen mit Menschen aus den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern und Arbeitsbereichen. Sie brauchen nur eine musikalische Geste, einfach mal die Ruhe sich zu nehmen, in so eine musikalische Hörwelt einzuführen. Ich habe nie erlebt, dass ein Mensch gesagt hat, ach nee, das kann ich nicht oder das ist mir aber fremd oder so, sondern es ist nur etwas, was relativ selten abgerufen wird, was aber als Potenzial ganz stark vorhanden ist. Und ich glaube auch jetzt, dass man in vielen Bereichen des Lebens, in Unternehmen, in vielen Zusammenhängen mit diesem Potenzial sehr viel Produktives machen könnte.
Wenn man wie Elmar Lamson dieses Potenzial als natürliche Begabung betrachtet, durchaus auch als Conditio Humana, stellt sich insbesondere in einer Bildungssituation, wie sie in Deutschland herrscht, die Frage, wie dieses Potenzial wachgerufen, wie es bewahrt und gefördert werden kann. Kinder beispielsweise haben noch einen unmittelbaren Zugang zur musikalischen Hörwelt. Was aber tun wir für unsere Kinder? Was geschieht in den Schulen, in den Kindergärten?
Musik ist ein Hauptfach in jeder Schule. Und dafür lohnt es sich auch politisch wirklich zu kämpfen. Das ist eine der wenigen Felder, wo ich normalerweise sage ich immer, also wenn man irgendwas will, dann soll man es machen und nicht nach der Politik rufen. Aber wenn es um die Musik in Schulen und Kindergärten geht, ist die Schulpolitik gefragt, an der Stelle Rahmenbedingungen zu schaffen und Curricula zu verändern. Musik ist nicht ein Fach neben anderen, sondern Musik ist ein ganzer Lebensbereich, der zur Ausbildung von intelligenten, denkenden, selbstbewussten Menschen dazugehört. Und der Musik, wie anderer Künste auch, ich glaube aber, dass der Musik da eine ganz besondere Stellung zukommt, muss ein größeres Gewicht in den Lernprogrammen der Schulen zukommen. Das hängt damit zusammen, dass Kinder müssen singen. Kinder, die nicht singen, denen fehlt ein ganzer Bereich in ihrem Empfindungs- und in ihrem gesamten Bewusstseinsraum. Und es fehlt ihnen eine innere Dimension, die latent im Sprechen, im Handeln, im Interagieren, in der Feinmotorik mitschwingen muss. Und die ihnen, man hat eine ganz andere Hintergründung in allen Intelligenten und auch in allen emotionalen und auch in allen motorischen Ebenen des Lebens, wenn man singen kann. Und wenn man in der Kleinkinderzeit auch die helle Kinderstimme hat entfalten können. Ganz egal, ob man ein Brummer ist, auch wenn man selber nicht singen kann, wenn man in einer Klasse gewesen ist, in der diese hellen Kinderstimmen geklungen hat, hat man einen bestimmten, für das Leben extrem wichtigen Resonanzraum entwickelt.
Kindern die Möglichkeit zu geben, dass sie überhaupt singen können, ist für Elmar Lamson eine Grundvoraussetzung für Erziehungspolitik. Wichtig ist ihm auch, dass sich das nicht nur auf Kinder beschränkt, die aus musikalisch geprägten Elternhäusern kommen. Wichtig auch, dass sie Gesang nicht nur aus dem Radio und anderen Konserven hören, sondern dass sie von Menschen umgeben sind, die singen können.
Und genau diese Menschen werden unter anderem an einer Hochschule wie der für Musik und Theater in Hamburg, deren Präsident Elmar Lamson ist, ausgebildet. Wohlpräpariert verlassen sie die Hochschule, doch dann treffen sie auf ein schulisches Umfeld, das der Musik bestenfalls eine Nebenrolle zugesteht.
Wenn sie dann in den Schulen als Musiklehrer nur Randrollen spielen können und ihr Fach gegen Widerstände und gegen die Lehrplangegebenheiten immer nur verteidigen müssen, dann haben sie keine Chancen. Wenn sie allerdings in den Schulen, wenn klar ist, dass die Musik eine bestimmte Rolle spielt, für die man dann auch ausbilden kann, wird man auch mehr junge Leute dazu motivieren können, Schulmusik zu studieren. Und wir haben hier in Hamburg an der Hochschule für Musik und Theater eine ausgezeichnete Schulmusikausbildung. Ich finde, die Schulmusikausbildung sowieso gehört zu den interessantesten musikalischen Studiengängen in ihrer Vielfältigkeit zwischen Wissenschaft, Pädagogik und künstlerischer Praxis. Ich wünsche einfach für die Absolventen dieser Studiengänge ein besseres Berufsfeld.
Schulpolitik, die in dieser Richtung wirken soll, kann nur erfolgreich sein, so die Überzeugung Elmar Lamsons, wenn es auch eine lebendige, nach allen Seiten hin offene Musikkultur in der Gesellschaft gibt. Musik im Alltag, zu besonderen Anlässen, als Begleitung, als kreative Stimulanz, als Teil einer gemeinsamen kulturellen Identität. Wer so sein Selbstbewusstsein schärfen und sich öffnen kann, besitzt zum Beispiel Kompetenzen, die auch in der Wirtschaft gefragt sind.
Legende ist inzwischen, wie Elmar Lamson eine mittelständische Möbelfirma saniert hat, die an ihren verkrusteten Strukturen krankte, indem er mit den Geschäftsführern und Angestellten mehrstimmige gregorianische Choräle gesungen hat. Dirigierkurse für Manager, Hörerfahrungen mit Bankkaufleuten vermitteln elementare Fähigkeiten, um die eigene Persönlichkeit zu entwickeln oder um zum Beispiel Fragen von Strategie, Organisation und Strukturierung kreativ und damit erfolgreicher angehen zu können.
Ökonomie und Kultur müssen sich nicht ausschließen oder einander unterordnen. Wenn man die Grenzen öffnet, werden für beide Felder neue Kräfte frei.
Wenn man das Leben von Unternehmen kennt, da gibt es unzählige Events, da gibt es unzählige Anlässe, in denen in Unternehmen nicht nur Unterhaltungsmusik geboten werden könnte. Meine Erfahrung ist die, dass Menschen durchaus nicht nur Unterhaltung suchen, sondern sie suchen auch geistige Herausforderungen. Und wir experimentieren hier in unserem Feld Hamburger Musikhochschule externes Veranstaltungswesen mit unterschiedlichen Ideen, anspruchsvolle klassische Musik in ungewöhnliche Kontexte zu bringen. Also zum Beispiel eine Firma, in der es einen Betriebsarzt gibt und die Leute stehen Schlange, weil sie Blut abgenommen kriegen, dann entwickeln wir ganz besondere musikalische Formate. Studenten gehen dahin und geben für diese wartenden Leute Konzerte. Oder wir machen musikalische Veranstaltungen im Zusammenhang mit Weiterbildungsangeboten von Führungskräften. Durchaus anspruchsvolle und schroffe neue Musik auch. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn man ein bisschen, sei es durch eine kurze Hinführung, sei es dadurch, dass man die Musik in einer bestimmten Art in das Programm einfügt, wenn man sie richtig kontextualisiert, ist sie nicht nur etwas, was sich auf eine bestimmte Zielgruppe richtet, sondern da gibt es sehr viele, sehr eingefahrene kulturelle Verhaltensweisen, die die Musik eben in die Musikhäuser verbannt. Und deswegen begegnen viele Leute ihr auch immer nur in so einer steifen, repräsentativen Form. Ich kenne ein junges Streichquartett, das mit Bartok in Kneipen geht. Und plötzlich ist in dieser Kneipe still und die Leute hören zu.
Wenn diese verschiedenen Lebensfelder stärker von der Musik durchdrungen werden, verändert sich die Wahrnehmung von Musik überhaupt. Die Akzeptanz wächst. Konzerthäuser, die Orte des reinen Hörens, erhalten mehr Zulauf. Um eine derartige kulturelle Entwicklung zu fördern, gilt es, neue Zusammenhänge zu stiften.
Für Elmar Lamson war vor allem die Universität Wittenherdecke der Ort, an dem er Ideen für solche neuen Kontexte entwickeln konnte.
Ich habe diese Ideen sehr, sehr viel und sehr intensiv an der Universität Wittenherdecke entwickelt, mit meinen Kollegen, vor allen Dingen Dirk Becker und Dirk Rustemeyer, ein Philosophieprofessor und ein Soziologieprofessor. Und wir haben sehr viele gemeinsame Veranstaltungen zwischen Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften und solchen musikalischen Aktivitäten entwickelt. Da gibt es auch die Fakultät für das Studium Fundamentale, eine besondere Form der geisteswissenschaftlichen Fakultät, die einen teils in einem ganz eigenständigen Forschungsbereich verankert ist in sich selber, aber die Aufgabenstellung hat dann die unterschiedlichen anderen Fakultäten mit Musik, mit Literatur, mit Philosophie Gesichtspunkten zu versorgen. Und insofern war die Idee, die ja Selbstbezüglichkeit geisteswissenschaftlicher und künstlerischer Fragestellungen zu durchbrechen und sie mit anderen Bereichen in Austausch zu bringen, ganz stark in Wittenherdecke schon veranlagt und ich habe da sehr viel gemacht und übertrage jetzt auch sehr vieles von dem, was ich da in Wittenherdecke veranlagt habe, jetzt auf die anderen Möglichkeiten einer Musikhochschule.
Seit 1995 lehrt Elmar Lamson an der privaten Universität Wittenherdecke. Eigens für ihn wurde das Fach Phänomenologie der Musik eingerichtet. Auch seitdem er 2004 Präsident der Hamburger Hochschule für Musik und Theater geworden ist, unterrichtet Lamson noch in Witten. Wovon die dortige Universität mit ihrer Ausrichtung auf die Studienfächer Medizin und Wirtschaftswissenschaften in Zukunft vor allem zehren kann, ist Lamsons Konzeption des Studium Fundamentale.
Um Kompetenzen geht es dabei. Reflexion steht an erster Stelle. Das allein wirkt auf viele schon überraschend. Kommunikation und Kreativität sind die anderen beiden Kompetenzfelder, auf die das Studium Fundamentale sich konzentriert.
Reflexion heißt, das Denken wird geschult, die Urteilskraft geübt. Studenten lernen das eigene Denken und Handeln in kulturellen, sozialen, politischen und ökonomischen Zusammenhängen wahrzunehmen und zu beurteilen. Es geht darum, Theorien und Methoden zu lernen, die Wege über die Grenzen des eigenen Fachs weisen.
Ideen müssen aber auch vermittelt werden. Das geschieht in ganz handfesten Übungen, ist aber auch immer wieder Anlass für die Reflexion des Umgangs mit neuen Kommunikationstechniken. Praktisch werden solche Bruchlinien vor allem im Bereich der künstlerischen Kompetenz, der Bereich, den Elmar Lampson ganz besonders geprägt hat. Das Studienprogramm sagt,
Künste wirken als Katalysator unbekannter Sichtweisen. In Bildern, Sprachspielen und Klängen zu denken, eröffnet Wege, die erst im Begehen entstehen. Darin bilden sich Brücken von der Kunst zur Wissenschaft und von der Wissenschaft zur Kunst. Transferfähigkeit wird geschult.
Wittner-Herdecke, der Studienfundamentale, hat einen eigenen Studiengang für Philosophie und Kulturwissenschaften oder für Philosophie und Kulturreflexion, wie es da heißt, das genau die Aufgabe hat, Geisteswissenschaftler auszubilden, die ihre Fragen im Kontext mit anderen Bereichen entwickeln und damit auch einen originellen Beitrag zur geisteswissenschaftlichen Ausbildungsfrage geben. Und für mich ist das, darum habe ich auch sehr lange gekämpft in Wittenherdecke, für mein Gefühl geht erst dann dieses studiumfundamentale Konzept auf, wenn es eine eigenständige Fakultät ist, in der sich die geisteswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen und künstlerischen Fragestellungen aus sich heraus stellen können, wenn es einen eigenen Forschungsbetrieb hat, einen eigenen Kern hat. Und wenn es jetzt ein Dialog ist von diesen Geisteswissenschaftlern mit den umliegenden Fakultäten und umgekehrt.
Wenn Medizinstudenten oder Betriebswirtschaftler sich mit Steinmetzen oder Kants Anthropologie beschäftigen, lernen sie ihr eigentliches Fach auch aus anderem Blickwinkel wahrzunehmen. Der Vorsprung, der daraus wächst, liegt auf der Hand. Und natürlich stellt sich die Frage, wie solche erfolgreichen Verfahren auf weitaus größere Universitäten übertragen werden könnten.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass im Zusammenhang mit den großen Hochschulen, die Kunsthochschulen, eine ähnliche Rolle spielen könnten wie das Studium Fundamentale in Wittenherdecke, dass man viel mehr Begegnungsmöglichkeiten schafft von Studenten anderer Hochschulen, auch mit originär künstlerischen Fragestellungen, dass man systematischer in die Studienbereiche eingegliederte Begegnungsmöglichkeiten schaffen könnte. Ich bin im Moment dabei, so ein Konzept zu erarbeiten, wie man die Musikhochschule enger mit den wissenschaftlichen Hochschulen vernetzen kann und welche Zusammenarbeitsmöglichkeiten es geben könnte, durchaus mit dem Vorbild Studium Fundamentale im Hintergrund. Nur es wird nicht so gehen können, dass man in Wittenherdecke ist, einfach das Studium Fundamentale, da wird ein ganzer Tag freigehalten, das ist studienbegleitend vom ersten bis zum letzten Tag. Man wird einfach andere Formen entwickeln müssen, wie das da ist. Aber ich kann überhaupt nicht sehen, warum nicht auch an einer großen Uni in die unterschiedlichen Studienordnungen, sagen wir mal in der Wirtschaftswissenschaft oder Naturwissenschaft, eine bestimmte Notwendigkeit, künstlerischen und geisteswissenschaftlichen Arbeitsmethoden zu begegnen, wirklich verpflichtend in diese Studiengänge eingebaut sein sollte.
In Wittenherdecke werden zum Beispiel neue Wege der Unternehmenskultur erforscht. Götz Werner, geschäftsführender Gesellschafter einer Drogeriekette, oder der Unternehmensberater Walter Dröge, nutzen in Zeiten immer unübersichtlicher werdender Marktbedingungen das Potenzial von Kunst für neue Spielräume unternehmerischen Handelns, höhere Produktivität und Qualität.
Ein Motto des Studium Fundamentale, so wie es auch Elmar Lampson begreift, stammt von Egon Friedell.
Kultur ist Reichtum an Problemen.
Und nicht nur Ärzten oder Managern bringt es etwas, sich und ihre Arbeit zu reflektieren und in Frage zu stellen.
Und das gilt für Künstler ganz genauso. Es reicht nach meiner Sicht auch nicht mehr aus, nur Geige spielen zu können oder nur toll singen zu können. Es reicht nicht nur etwas zu können, sondern man muss mehr und mehr auch ein Bewusstsein dafür haben, was das ist, was man kann. Weil man sonst, egal in welchem Gebiet man arbeitet, nur mit seinesgleichen kommunizieren kann. Wenn man nicht weiß, was das ist, was man tut, dann ist man sowas wie eine wunderschöne Pflanze, die zwar die Umgebung schmückt, aber die stumm ist, die nicht kommunizieren kann, die sich auch nicht bewusst kontextualisieren kann. Deswegen ist es für mich auch in einer künstlerischen Ausbildung außerordentlich wichtig, den Studierenden die Möglichkeit zu geben, ihr eigenes Tun zu reflektieren.
Blinde Flecken gibt es überall und kein Standardmittel dagegen, es sei denn Austausch. Austausch, Widerspruch, Zuhören. Da fängt für Elmar Lamson die Arbeit erst an.
Man kann ein wunderbarer Philosoph sein, aber die Grenzen des Philosophierbaren nicht kennen. Oder ein Arzt sein, der unreflektiert seine medizinischen Strategien anwendet und nicht über die eigenen Methoden nachdenkt. Und um über die eigenen Methoden nachdenken zu können, muss man unterschiedliche Strategien kennen, unterschiedliche Vorgehensweisen, unterschiedliche Methoden. Und zur Förderung dieses Prozesses eignet sich für mein Gefühl ganz besonders die wechselseitige Wahrnehmung von künstlerischen und wissenschaftlichen Methoden. Wenn Sie jetzt eine Gruppe von Zahnmedizinerinnen, Medizinern, Wirtschaftswissenschaftlern und so weiter haben und mit denen ein Seminar zu einem entlegenen, bizarren Stück von Arnold Schönberg, der Fantasie Opus 47 oder was machen, dann ist das Erste, was man erfährt, dass das ganz egal ist, wo die Leute herkommen. Interessant ist der Schönberg. Und man hat die beisammen und man fängt an, sich in die Gesten von dieser Musik einzuhören. Man weckt das Interesse, die Leute fangen an, Fragen zu stellen. Sind in dem Moment einfach hörende Menschen und nicht hörende Mediziner oder hörende Wirtschaftswissenschaftler, sondern die sich anfangen, für ein Gebiet zu interessieren, was sie vorher nicht kannten. Und da dieses Gebiet ein in sich außerordentlich forderndes, interessantes, vielfältiges ist, wird man dann in so einem Semester immer weiter von dem wegkommen, wo man herkommt und immer mehr einfach ein Mensch sein, der sich jetzt halt die Mittel verschafft, die man braucht, um diese Schönberg-Fantasie zu hören. Der Rückfluss in das Fach, von dem man ausgeht, ist ein indirekter. Und meiner Meinung nach muss das auch ein indirekter sein. Das Schlechteste wäre jetzt, da am Ende nur eine Reflexion zu machen, was nützt mir das jetzt als Mediziner? Und die Stärke dieses Wittner-Systems ist es nach meinem Gefühl, gerade diese Sinnfrage nicht zu stellen, sondern das offen zu lassen.
Kulturelle Kompetenz, so wie Elmar Lamson sie versteht, heißt nicht, alles erklären zu können, sondern Differenzen in das Gewohnte einfügen.
Sie müssen in der Medizin einen bestimmten Kontext haben. Sie müssen sich nicht mit Ligeti auseinandersetzen. Ich kann aber Ligeti einfügen in das Lernprogramm und zeige Ihnen jetzt zum Beispiel exemplarisch, wie man einen Anfang macht. Und wie man den Anfang macht, sich Ligeti-Etüden zu erschließen. Und dann entsteht vielleicht ein Echo, ein indirektes Feld von Vielseitigkeit, gerade eben in der Reaktion auf diese spezialisierte Fragestellung.
Einen Anfang machen. Die Frage, was Innovation ist, wie etwas Neues entsteht, bewegt Elmar Lamson auf vielfältige Weise, in der Lehre wie in der musikalischen Praxis. Vor allem ist es eine zentrale künstlerische Frage.
Ein Anfang überspringt viele, viele Stadien. Stadien weiß, dass ich mich in dem Moment, in dem ich einfach anfange, in die Konsequenz von was setze, dem ich auch nicht mehr entkommen kann. Und die Lust, einfach Anfänge zu setzen, aus der unglaublichen Freiheit, die entsteht, ich kann doch irgendwie anfangen. Es kann mich keiner zwingen, anders anzufangen, als ich jetzt will. Und mich dann aber an den Anfang zu binden und mich in der Konsequenz dieses angefangenen Spiels, in Anführungsstrichen, jetzt so weiterzuentwickeln oder so weiter auf diesen Anfang immer zu beziehen, dass der zufällig gesetzte Anfang sich immer mehr mit Bedeutung auflädt, immer sinnvoller, immer notwendiger erscheint, ist ein raffiniertes Spiel der Kunst.
Institut für kulturelle Innovationsforschung. Gemeinsam mit dem Komponisten und Musikwissenschaftler Reinhard Flender hat Elmar Lampson 1999 diese Einrichtung an der Hochschule für Musik und Theater gegründet. Wie kommt Neues zustande? Wo wird Neues gefördert oder gehemmt? Das Neue in der Kunst folgt, anders als in der Wirtschaft, keinen messbaren Kriterien.
Innovation heißt nicht, alles von Anfang an immer ganz anders zu machen, sondern mit einem frischen Blick auf die Tatsachen neu zu schauen. Das kann der ganz normale Altersablauf einer Verwaltung sein, indem sie es sich zur Angewohnheit, ein ganz innovationsfeindlicher Begriff einenteils, machen, die Abläufe immer kurz mal zu hinterfragen, muss das so sein? Kann ich das nicht auch anders machen? Ist die Regel, die ich im Moment hier habe, immer noch sinnvoll? Das Leben wird sehr viel leichter, wenn man einfach es zur normalen Arbeitsanforderung stellt, sich zu fragen, ob das, was man tut, unbedingt so sein muss, wie man das tut, oder ob es nicht längst eine bessere Form für den gleichen Vorgang gibt. Und diese Frische des Blicks, die Lust an innerer Bewegung ist die Quelle für Innovation.
Altes und Neues müssen lange Zeit nebeneinander existieren, um den Unterschied auch wirklich gestalten zu können, die Brüche sichtbar werden zu lassen. Das Alte, nachdem es auch einmal neu war, verlangt nach Schutz und Pflege. Daneben braucht auch das Neue Raum für Experimente, um sich entfalten zu können.
Gerade in seiner künstlerischen Arbeit als Komponist ist Elmar Lampson auf diesen Bruchlinien zwischen Altem und Neuem unterwegs. Was er theoretisch ausführt, in seiner Praxis als Hochschullehrer und Politiker, als Ideengeber und Organisator erklärt, beschreibt nicht nur auch seine Musik. Erst aus dem Komponieren heraus entwickeln sich die Gedanken und Konzepte. Sein offenbar nie ermüdender Drang, sich und andere in Frage zu stellen, um wiederum zu neuen Fragen vorzustoßen.
Für mich ist das Komponieren mit einer großen Selbstverständlichkeit, sich wirklich im Zentrum dessen, was ich machen will, bewegende Arbeit. Also das Komponieren, das ist der Bereich, von dem alles, was ich mache, ausgeht und in dem das auch alles irgendwie wieder zusammenfließt.
In seiner Musik lässt Elmar Lampson keine Gelegenheit aus, Gegensätze auszuprobieren. Immer wieder Schlaginstrumente, dann Klavier und wieder lyrische, symphonische Phrasen oder bisweilen von infernalischem, brucknerschem Gebrüll verschreckte Liedelemente. Innenwelten und Außenwelten prallen da aufeinander. Laute und extrem leise Passagen lassen die Konzentration des Hörers auf sein Hören wachsen. Grenzerfahrungen eigentlich. Sein Ziel als Komponist hat Elmar Lampson einmal so beschrieben.
Inspirationen für eine Musik, die Narben trägt, weil sie sich mit Kräften auseinandergesetzt hat, die ichhafte Substanz in Frage stellen.
Komponieren heißt ja, in eine Hörwelt so hineinzukommen, dass ich neue, besondere, zunächst einmal erstmal für mich selber besondere Formen, Klänge, Bewegungen bilden. Und das Komponieren ist für mich der intensivste Hörvorgang und die intensivste Umkehr des Hörens von einer rezipierenden, aufnehmenden Funktion zu einer gestaltenden. Das Voraushören von musikalischen Formen, das Konkretisieren von musikalischen Formen im ständigen Wechselspiel, zum Beispiel zum Schreiben, macht das Komponieren aus. Und Komponieren ist das Misstrauen gegenüber dem eigenen Einfall, das, was einem einfällt, da hinein ist man immer ganz besonders verliebt. Jeder Mensch ist verliebt in seine Einfälle. Als Komponist ist für mich das Entscheidende erstmal, diesen Einfall daraufhin durchzuhören, ob nicht noch was Besseres drin war, noch was Interessanteres, ihn aufzubrechen, ihn mit was anderem zu konfrontieren, ihn wieder zurückzunehmen, zugunsten von etwas, was für mich selber überraschend ist und nicht nur ein Einfall, nicht nur etwas, was aus der unendlichen Ablage von Erinnerungssplittern, die in meinem Bewusstsein abrufbar sind, mich im Moment besonders fasziniert, sondern aus einem Einfall den Ausgangspunkt, einen Anfang zu machen, den Ausgangspunkt von der Entwicklung, wiederum dadurch, dass ich ihn breche, dadurch, dass ich ihn in Frage stelle.
Seiner jüngsten Veröffentlichung, der CD Fadenkreuze, hat Elmar Lamson ein Zitat aus Thomas Bernhards Erzählung »Gehen« vorangestellt.
Wenn wir eine Sache durchschauen, sehen wir die Sache nicht, müssen wir sagen. Aber wenn wir eine Sache nicht durchschauen, sehen wir die Sache auch nicht.
Aus den Gegensätzen eines leisen Anfangs und dann einer klanglichen Implosion entwickelt Elmar Lamson, was er eine musikalische Geste nennt, aus der wiederum im besten, im gelingenden Fall eine Form entstehen kann. Eine Verbindung zwischen Innen- und Außenwelt.
Das Traumlied des Olaf Ostersson. Elmar Lamsons Anfang der 90er Jahre entstandene Symphonie, aus einer tiefen Krise heraus entstanden, führt das Nebeneinander der Gegensätze zu einer immer stärker werdenden Spannung.
Für mich hatte das damals, als ich das schrieb, auch eine ganz starke emotionale Bedeutung. Es war eine Zeit, in der mir bewusst gewesen ist, wie auf der einen Seite die emotionale Innerlichkeit, in der man lebt, wie stark die abhängig davon ist, dass man in einer gesunden Konstitution lebt, sprich, dass die ganz schnell weg ist, wenn man krank wird. Und dass auf der einen Seite das für das Leben Entscheidende, die Innerlichkeit, das ist, worin ich mich erlebe und wo ich eigentlich bin, dass es aber nur so lange da ist, wie das getragen wird von einem materiellen Dasein. Ich finde, spiegelt sich oder das ist identisch mit diesen beiden Hörwelten. Solange das ein feines, zartes Rauschen ist, ist es wie ein Hintergrund für diese innige Terzenharmonik. Aber wenn das mal seine Eigendynamik entfaltet und einseitig seine eigene Wucht entfalten kann, dann ist es eine übermächtige, unglaublich starke Schicht. Und mich hat das sehr fasziniert, in diese sich aufbäumende, aufschäumende Dramatik dieser Clusterwelt hineinzuhören. Und jetzt nicht eine dialektische Spannung im Hinblick auf eine Steigerung dieser beiden Ebenen zu bringen, sondern sie schlicht und einfach parallel laufen zu lassen. Das eine in dem anderen untergehen zu lassen oder wieder aus ihm heraus auftauchen zu lassen und das Hören immer dazu herausfordern, zu fordern, von dem einen ins andere zu hören und wieder zurück in einer letztlich offenen Form.
Zuständig für Umwege. Elmar Lamson, der Komponist, Phänomenologe und Lehrer. Ein Feature von Guido Graf. Es sprachen Volker Risch und Hans-Gerd Kilbinger. Ton und Technik Gabriele Albert und Angelika Bruchhaus. Redaktion und Regie Sabine Küchler.